So, ich sage herzlich Grüß Gott und bedanke mich bei Ihnen allen, bei euch alle, für das kolossale Sitzfleisch, weil jetzt sind Sie schon zwei Vorträge gehört und hocken immer noch. Aber jetzt haben wir ja schon gezahlt, gell? Jetzt muss man es auch mitnehmen. So, die Schwäbisch verstehen unter Ihnen, die kennen den Spruch. Man kann aus der schwäbischen Spruchweisheit ja gar nicht tief genug schöpfen. Da sagt man, eine Tante, wo was mitbringt, ist besser als ein Onkel, wo Klavier spielt. Und das gilt bei uns Baden-Württemberger besonders. Wir sind da besonders disponiert dafür, weil bei uns weiß man ja auch, warum Gott uns zwei Hände gegeben hat, nämlich eine zum Nehmen und eine zum Palten. Aber dann kann es doch vorkommen, jetzt versuche ich mal ein bisschen Richtung Hochdeutsch zu gehen, dann kann es doch vorkommen, dass man ab und zu mal ein Geschenk bekommt und weiß nicht, was man damit anfangen soll. Kennt vielleicht auch jemand. Man packt es aus und denkt, was ist jetzt das? Die kleine Gabi hat in der Vorweihnachtszeit das goldene Geschenkpapier gebraucht. Mit ihren 5 Jahren hat sie sich mühsam und mit Schere und Kleb an eine kleine Schachtel gemacht und hat diese Schachtel golden eingepackt. Der Papa hat es nicht ganz so gern gesehen, weil das goldene Geschenkpapier war das teuerste von allen. Aber an Weihnachten hat er das goldene Schächtele gekriegt. Und dann hat er es aufgemacht und dann war es leer. Und dann ist er doch etwas brummelig geworden und hat gesagt, Gabi, das weißt du doch. Wenn man ein Geschenk macht, dann sollte da auch was drin sein. Und dann hat die Kleine fast geweint und hat gesagt, aber da ist doch auch was drin. Ich habe das ganze Schächtele voll mit Küssle gepackt. Und immer wenn du traurig bist, Papa, dann sollst du eins rausholen. Als die Kleine dann ein Jahr später unter ein Auto gelaufen ist und tot war, hat der Vater von diesem Schächtele lange gezehrt. Wenn man ein Geschenk nicht versteht. Es ist Abschiedsabend. Johannes erzählt. Es liegt eine gewisse Wehmut in der Luft. Morgen früh um 9 Uhr werden sie ihm die Zimmermannsnägel durch die Handwurzel treiben. Das Ende. Was bleibt? Sagt Jesus, auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann, seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Ich sage es nochmal nach der Elberfelder Übersetzung. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt und es sei nicht furchtsam. Was machen wir denn mit Friede? Was ist denn das für eine Hinterlassenschaft? Was schenkt er denn da? Ich habe Ihnen leider nichts mitgebracht, höchstens eine Schachtel Friede. Was machen wir denn damit? Es mag Leute geben, die finden diese Frage ein bisschen respektlos. Wenn sie daheim einen hässlichen Streit hinterlassen haben, bevor sie hierher gefahren sind, wenn sie wissen, wie schwer das sein kann, dieses eine versöhnende Wort überhaupt zu finden, wenn man nicht mehr gern im gleichen Raum ist mit einer bestimmten Person, dann weiß man wieder, Nicole 1982, ein bisschen Frieden. ein bisschen Frieden ist nicht nichts. Oder die Älteren unter uns, die noch die Erinnerung haben, wie sie als Kinder an der Hand genommen wurden, wie Vater und Mutter oder die Oma immer das Köfferchen bereit gehalten hat. Und wenn die Sirenen losgingen, dann sind sie in den Keller gerannt, haben zum Teil Angehörige verloren und wenn die Bomben gefallen sind, dann haben sie nur gedacht, Frieden wäre schön. Frieden ist nicht nichts. Und doch, an diesem Abschiedsabend, Jesus, wenn du weggehst, was soll dich wirklich ersetzen? Was fangen wir da mit Friede an? Was ist das, was du uns schenkst? Ich meine, Jesus redet in diesem Satz in Johannes 14, 27 von zweierlei Frieden. Das ist jetzt einfach meine Sicht der Dinge. So gucke ich auf die Zusammenhänge. Auf zweierlei Friede. Und der erste, das ist der Friede mit Gott. Jesus hat keine 20 Stunden mehr vor sich. Was dann passiert, ist grauenhaft oder fabelhaft oder beides. Paulus fasst es tief bewegt in diese Worte, was dann passiert. Dann passiert, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns stirbt, wo wir noch Sünder sind. Wir sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Jetzt werden wir durch Christus Rettung finden. Diesen Frieden lässt Jesus zurück. Wenn ich sterbe, kann ich ihm in die Arme fallen. Und es ist alles gut. Die Schuld meines Lebens, für die sich in dieser Welt kein Mensch interessiert, wo alle, auch die frommen Geschwister, nur dazu sagen, selber schuld. Zu dieser Schuld hat er gesagt, schieb her, schieb's rüber über den Tisch. Ich habe ein Recht auf deine Schuld, ich warte darauf, ich habe dafür bezahlt. Das gibt's auf der Welt nur einmal, das gibt's nur an dieser einen Stelle. Soll ich mich jetzt dieser Stelle und dieser Person, die hinter dem Tisch sitzt, schämen, nur weil diese Person Jesus heißt? Ich denke ja nicht dran. Carlo Caretto hat mal gesagt, ich liebe den Tod nicht. Er nimmt mir meine letzten Kräfte und fegt sie weg. Aber ich liebe den Tod doch, weil er mich dann dem Leben gibt. Ich glaube an mein Losrennen auf Gott zu, wie ich einst als kleiner Junge wie verrückt auf meinen Vater zugerannt bin, wenn er mich abholte zu einem Spaziergang am Fluss. Das hat man davon, wenn Friede mit Gott ist. Das Zweite aber, und so ist das Thema für heute ja auch enger gefasst, eine zweite Art von Friede, das hat man in der Kirchengeschichte genannt, den Frieden des Herzens. Sie wissen, im württembergischen Pietismus haben wir das Lied oft gesungen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Horatio Spafford, amerikanischer Anwalt, die Feuersbrunst in Chicago hat ihm das gesamte Vermögen weggebrannt und seinen Sohn, seinen einzigen. Als er seine Frau und 4 Töchter übers Meer geschickt hat, um ihnen mal eine Englandreise zu ermöglichen, dann ist das Schiff untergegangen. 226 Leute sind ertrunken, alle 4 Töchter. Als er seine Frau aus England abgeholt hat, fuhr er über diese Unglücksstelle und hat dann später gesagt, über der Unglücksstelle, da seien ihm die Impulse gekommen für dieses Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wenn man das haben könnte, dass etwas die Seele zur Ruhe bringt. Trotzdem müssen wir fragen, was ist das denn für ein Friede, dieser Herzensfriede? Hat Jesus das wirklich gemeint mit, ich gebe euch nicht das, was die Welt euch auch geben kann. Ich gebe euch Größeres, meinen Frieden, den Frieden des Herzens. Hat er das wohl gemeint? Wissen Sie, solange alles gut geht im Leben, kann man da ja auch gut drüber reden. Dass dieser Frieden des Herzens sowas sei wie eine letzte Geborgenheit, eine Unantastbarkeit der eigenen Seele, eine Unversehrtheit. Da kann man lang drüber reden. Nur wenn der Schmerz in einem wühlt, dann ist es anders. Wenn der eine Mensch nicht mehr da ist, nach dem das Herz sucht, wenn das heilende Wort in einer Beziehung nicht mehr gelingen will, wenn Brücken weggeschwemmt werden zwischen Eltern und einem ihrer Kinder, wenn ein bestimmter Kummer die Träume besetzt und Wache hält am Nachtlager. Was Friede des Herzens ist, das müsste man irgendwie rauskriegen. Und tatsächlich hat diesen Frieden fast eine ganze Kirchengeschichte beschäftigt. Die, die Gott ernsthaft gesucht haben, waren immer auf der Suche, was ist das eigentlich und wie kriegt man das? Sie haben dafür sogar einen eigenen Fachbegriff erfunden, Hesychia, die Ruhe des Herzens. Wie man das machen kann, dass Ruhe einkehrt in die quälenden Gedanken, in die rastlosen Träume. Dass Ruhe einkehrt in die immer wieder aufstehenden Begierden und die bösen Erinnerungen, die einem wie Wegelagerer überfallen können. Wie man das machen kann, dass da Ruhe wird. Man hat dann in der Suche nach dieser Hesychia, nach dieser Herzensruhe, zum Teil ein fast übermenschliches Ideal entwickelt. Und man hat einen erbitterten Krieg gegen das eigene Ich geführt. Es hat also Entgleisungen gegeben bei der Suche nach der Herzensruhe. Aber es gab auch hehre Versuche. Die Wüstenväter waren schon beschäftigt damit. Ich zitiere einen von ihnen, den Altvater Poimen. Der hat gesagt, wenn du Ruhe finden willst für dein Herz, da und dort wenigstens, dann sag ganz oft, wer bin ich? Das ist die Frage nach der Identität. Das kann ich jetzt nicht ausdeuten. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist wichtig. Wer bin ich denn eigentlich? Und wer bin ich denn eigentlich? Und alle, die in Ruhestand gehen, werden diese Frage noch kennenlernen. Wer bin ich denn, wenn ich nichts mehr bin? Wer bin ich eigentlich? Und Altvater Poimen sagt, also sag ganz oft, wenn du Ruhe finden willst, wer bin ich? Und als zweites, und richte niemand. Das ist der Rat, gewöhne dich an ein Leben, das sich nicht um andere dreht und wie andere leben. Weiche nicht ab von dir selber, bleib bei dir selber. So kann vielleicht Ruhe werden. Kassian hat später gesagt, Demut des Herzens sei ein Weg. Man müsse lernen, im Leben zu einer Demut des Herzens zu kommen. Humilitas, das ist die Erdhaftigkeit. Das ist, dass ein Mensch entdeckt, ich stehe auf dem Boden dieser Welt. Ich habe keine andere Wirklichkeit. Aber ich will das auch so annehmen, wie es ist. Und meine Menschlichkeit auch, mit all dem Schrägen. Und nicht immer so tun, als stehe ich drüber, obwohl es viele ja sowieso schon gemerkt haben. Augustin hat sich nach der Herzensruhe gesehnt. In seinem Buch Gottesstaat hat er ein ganzes Kapitel drauf verwendet. Und in seinen Konfessiones, in seinen Bekenntnissen beginnt er mit dem Satz, den viele von Ihnen auch kennen. Ein Gebet zu Gott hin, da sagt er zu Gott, Gott, ich bin zu dir hingeschaffen. und mein Herz ist unruhig, bis es ruht, o Gott, in dir. Das ist unser Thema. Nur ist die Frage noch nicht beantwortet, aber wie kriegt man sie denn, diese Herzensruhe? Augustin, was sagst du? Dann hat Augustin gesagt, man wird keinen Frieden finden, wenn man nicht dem Willen Gottes ohne Widerstand nachgibt. Das heißt also, sich liebend einfügen in den Willen Gottes. Das ist nach Augustin der Königsweg zur Herzensruhe. Die Mystiker, ich ziehe das gleich durch, die Mystiker haben das so ähnlich gehalten. Meister Eckhart sagt, Jesus sagt, in mir habt ihr Frieden, in mir habt ihr Frieden. Je tiefer also ein Mensch in Gott eindringt, desto tiefer dringt man in den Frieden ein. Und jetzt kommt der Satz, wer sein Ich in Gott hat, hat den Frieden. Wer sein Ich außerhalb von Gott hat, findet keinen Frieden. Und Ignatius, der in unseren Zeiten wieder entdeckt wird, der hat in seinen Empfehlungen für ein gelingendes Leben und wie man auch Dinge klären kann auf dem Weiterweg, wie man Entscheidungen trifft, hat dringend geraten, man achte darauf, wenn man gut und vernünftig und alles Mögliche bedacht hat. Aber dann soll man auch noch fragen, welcher der Wege, die offen sind, hat potenziell den tiefsten Frieden in sich. Und Gott ist ein Gott des Friedens, folglich ist der Weg auch so, den er führt. Bei allen diesen Versuchen zur Hesychia, zur Herzensruhe zu kommen, war den gesunden geistlichen Strömungen stets klar, also leicht und ohne Anstrengung geht das nicht. Und es ist immer auch etwas in unserem eigenen Leben, das dem widerstreben will, das nicht so will. Und so bleibt nichts anderes, als etwas Entscheidendes herauszufinden. Der Friede des Herzens wird nicht gemacht, sondern gefunden. Er kann nicht produziert werden, sondern er wird geschenkt. Er ist Frucht des Geistes. Darum haben spätere gesagt, ja, dann geht's also auch an diesem Punkt wohl nicht anders als mit einem bergenden Vertrauen in Gott. Bonhoeffer war so einer. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Das bergende Vertrauen in Gott. Die Frage nach der Herzensruhe scheint nach einem Muster zu gedeihen, das man bei vielen geistlichen Themen findet. Ich spitze es zu auf die Herzensruhe und sage, suche Herzensruhe. Und du findest nichts. Aber suche Gott. Und du findest Herzensruhe. So geht das. Ich schließe meinen Beitrag mit einer bewegenden Episode aus der Missionsgeschichte. Es ist wirklich, also ich habe über Mission viel gehört und gelesen. Aber das ist was vom Bewegendsten. Wissen Sie, wenn einer, der sein Leben mal mit Christus begonnen hat, nicht mehr sicher ist, ob er auf dem richtigen Weg ist. Wenn ihm die Fälle davonschwimmen, mitten in seiner Frömmigkeit. Wenn die Rechnungen nicht aufgehen. Wenn er feststellen muss, alles, was ich gesagt habe, was ich gepredigt habe und was ich gehört habe, anscheinend ist alles immer mindestens 2 bis 3 Nummern kleiner zu nehmen. Es erfüllt sich nicht so, wie es propagiert wird. Ich erzähle von Adoniram Judson. Er war im 19. Jahrhundert Missionar in Burma oder Birma, Myanmar heute. Er ist dorthin ausgereist mit seiner wunderbaren Frau Anne. Und er hat ein einsames Mühen begonnen in diesem buddhistischen Land. Und er hat viel durchgemacht. Die buddhistischen Behörden haben ihm hart zugesetzt. Sie haben ihm mehr als einmal die Missionsstation abgebrannt. Sie haben vor seinem Haus Er konnte das durchs Fenster, er musste das durchs Fenster sehen. Öffentliche Hinrichtungen durchgeführt, als Warnung. Dann kam er selber in den Todestrakt, ins Gefängnis. Und diejenigen, die die ersten Christen waren, die Christen geworden sind, wurden allesamt gefoltert und hingerichtet. Und immer wieder wurde Adoniram Judson konfrontiert mit der Lehre des erleuchteten Buddha. Das hat man ihm immer entgegengehalten. Wer hat das bessere Leben? Der dem Christus folgt oder der dem Buddha folgt? Hat dieser Buddha nicht gezeigt, wie man zur Herzensruhe kommt? Indem man seinen Wünschen abstirbt, indem man seine Begierden verneint? Zeigt nicht die Todesstätte Buddhas noch einmal in vollendeter Gestalt, wie sehr zur Ruhe dieser Mann gekommen ist? Adoniram Judson, der Missionar, war da viel angefochtener. Die Grausamkeiten im Gefängnis erschütterten ihn und verfolgten ihn bis in die Träume. Und als dann noch, wie aus heiterem Himmel, seine Frau Anne gestorben ist und 5 Monate später seine kleine Tochter Maria, da ist was kaputt gegangen in ihm. Ein befreundeter buddhistischer Oberpriester kam zu ihm und hat gesagt, du musst das Ganze jetzt als eine gute Fügung von Gott sehen. Weißt du, wir Buddhisten wissen, auf diese Art und Weise löst uns der Himmel oder irgendwer von unseren Wünschen, von dem, was wir unbedingt haben wollen. Sei dankbar für das, was passiert ist. Komm zur Ruhe. Und du brauchst Entbehrung jetzt. Gönn dir ein ganz schweres Leben. Und lass die Emotionen in dir erlöschen. Und weil er so erschöpft war, hat es Adoniram Judson gemacht. Er fand ja den Frieden in Christus nicht. Und so zog er sich zurück von der Missionsstation ein ganzes Jahr lang in den Urlaub, hat hart gelebt und hat den Frieden gesucht. Eine Biografin, die über ihn berichtet hat, hat das in den Satz gepackt: ein selbstgewählter Weg, der seine geistliche Verlorenheit nur noch steigerte. Und dann kam diese Nacht. Eines Nachts, er saß wieder einmal am Grab seiner Frau. Im Mondlicht blätterte er in seiner Bibel auf seinen Knien. Geweint wie entschlossen. Und jetzt sage ich es Ihnen mit dem Zitat. Da war es, als würde das kleine Buch in seinen Händen lebendig. Und aus den vielen Sätzen darin löste sich einer und fing an, hell zu leuchten. Die Lippen des einsamen Mannes formten das Wort, das ihm in diesem Augenblick ins Herz gesenkt wurde. Wo finde ich Gott? Das war seine Frage. Und die Antwort, die ihm entgegensprang, war: niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem der Sohn es will, offenbaren. Adoniram Judson damals ist unter Tränen im Freien eingeschlafen. Das Wort war der Durchbruch. Und als er aufgewacht ist, da war es wie bei Jakob. Als er an Peniel vorüberkam, da ging ihm die Sonne auf und seine Seele war genesen. Er war wieder nach Hause gekommen zum Gott des Friedens. Beim wirkungsvollsten Weg, den Frieden des Herzens zu bekommen und zu bewahren, bei der Gewissheit, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Paulus hat dazu nur noch gestammelt: von dieser Liebe Gottes kann mich nichts trennen. Das ist das Beste. Und wenn Sie es noch ein bisschen distanzierter haben wollen, das geistliche Testament der Teresa von Avila war: Nichts soll dich beunruhigen, nichts soll dich ängstigen. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Solo Dios basta. Gott allein genügt.